Hallo und herzlich willkommen zum Marketingbörse-Podcast live von der Digitalkonferenz Marketing Automation Trends 2025. Heute diskutieren Franziska von Lewinsky, Managing Partner bei Observatory, Jonas Bastian, Bereichsleiter Marketing und Digital Business bei Möbel Martin und Olaf Briese, Head of Digital Direct Marketing bei Payback, darüber, wie KI das Marketing von der Produktvisualisierung bis zur E-Mail-Optimierung revolutioniert und welche messbaren Erfolge sich damit erzielen lassen. Viel Spaß beim Zuhören.
Ich freue mich wahnsinnig auf unser Gespräch mit dir, Olaf, und auch mit dir, Jonas. Wir sehen dich zwar nicht, aber wir hören dich hoffentlich gleich. KI ist ja im Grunde jetzt seit 2 Jahren absolutes Hype-Thema und gar nicht mehr wegzudenken aus den Diskussionen. Themen wie Metaverse ist überhaupt gar kein Thema mehr gefühlt und alles dreht sich darum. Fühlt sich für mich so ein bisschen an wie im Jahr 2000. Da fing ja meine Agenturlaufbahn an, immer auf Digitalagenturseite. Und es war eine absolute Aufbruchsstimmung. Das Internet war plötzlich da, die Digitalisierung nahm Fahrt auf und ich konnte tatsächlich diese Reise von der Visitenkarte im Internet bis jetzt heute geht's um Geschäftsmodelle, es geht um Zukunftsfähigkeit. Und so ein bisschen fühlt sich das jetzt wieder so an. KI wird natürlich nicht weggehen. Ich finde, man muss aber absolut unterscheiden, denn damals kam ja ein neuer Kommunikationskanal dazu. Jetzt kommt eine neue Technologie. Die Technologie ist ja auch nicht neu, wie wir wissen. Sie ist so plötzlich zugänglich geworden durch die generativen KI-Modelle. Und man kann ja wirklich sagen, dass auch innerhalb der 2 Jahre so unfassbar viel passiert ist. Und wenn wir uns die Marketing- und Kommunikationsprozesse anschauen und jeden einzelnen Schritt anschauen, Prozessschritt anschauen, dann kann man sagen, dass KI-Modelle tatsächlich an jedem einzelnen Schritt einen Impact haben können, einen Unterschied machen können. Und mein Wunsch heute war, wirklich über Use Cases zu sprechen, über Anfassbares zu sprechen. Wo stehen wir überhaupt? Und was kann man jetzt eigentlich schon konkret tun und was bringt es auch? Und deswegen freue ich mich sehr, dass wir dich, lieber Olaf, für diesen Talk gewinnen konnten. Herzlich willkommen nochmal und auch dich, lieber Jonas, dazu gewinnen konnten. Wir kommen ja gleich zu euch. Ich würde gerne mal testen. Jonas, hallo, bist du da?
Ja, ich hoffe, ihr hört mich. Ja, vielen Dank auch für die Einladung. Ich bin da.
Ja, das ist doch super. Und Olaf, du bist auch da, ne? Hallo.
Auch hören.
Ein bisschen leise bist du bei mir.
Ein bisschen leise bin ich.
Ich fände es klasse, Olaf, du bist ja bei Payback verantwortlich fürs Newsletter-Marketing und Push, Mobile-Push-Nachrichten. Erzähl doch mal kurz über deinen Aufgabenbereich. Was beschäftigt dich eigentlich alltäglich? Worum drehst du dich so? Und genau, wo steht ihr auch gerade aktuell bei Payback? Vielleicht gibt es auch besondere Herausforderungen. Das wäre doch klasse, wenn du das mit uns teilen kannst.
Gerne, ja. Also genau, Olaf Briese ist mein Name. Ich bin 53 Jahre alt. Bin seit 5 Jahren jetzt bei Payback, davor aber auch schon insgesamt mehr als 20 Jahren im Online-Marketing und schwerpunktmäßig eigentlich immer im E-Mail-Marketing beschäftigt, bei unterschiedlichen Firmen angefangen. Für mich hat das Online-Marketing bei der Red Blue, das war damals die Inhouse-Agentur von Mediamarkt und Saturn. Dann gab es verschiedene Stationen, B2, die Deutschlandkarte, ich war eine Zeit lang Freelancer für verschiedene Firmen und wie gesagt, jetzt vor 5 Jahren ziemlich genau im Oktober zu Payback gekommen. Ich bin der Teamleiter vom Digital Direct Marketing Team und verantwortlich für alle Newsletter und Mobile Push Maßnahmen, die Payback verschickt. Kalendarische Maßnahmen muss man dazu sagen, noch es gibt ein zweites Team, das sich um die ganzen eventbasierten Trigger-Mails etc., Transaktions-Mails und sowas kümmert. Das kommt nochmal an Top. Meine sind die geplant sind für einen bestimmten Tag. Was beschäftigt uns? Wir sind sozusagen die Kanalverantwortlichen für diese beiden Kanäle. Und Newsletter ist eindeutig auch der deutlich größere Kanal. Wir verschicken etwa 157 Kampagnen pro Jahr an unsere Kunden. Natürlich nicht alle an alle Kunden, sondern immer stark selektiert. Das ist ja der große Vorteil und das große USP von Payback. Und wir als Team, Newsletter-Team, sind da verantwortlich für den gesamten Erstellungsprozess. Ihr könnt euch vorstellen, 750 Kampagnen, also jede Woche so 10, 15 Kampagnen, je nachdem, welche Jahreszeit gerade ist. Unterschiedliche 6 verschiedene Formate haben wir, Standalone-Formate, Multipartner-Formate, eine Menge Partner, die damit drin sind. Da muss man natürlich einen sehr guten Prozess aufsetzen, der bei uns auch sehr, sehr viele Schritte umfasst. Von der Buchung ganz am Anfang über die Selektion der Daten, parallel die Erstellung der Inhalte, das Zusammenführen von beiden, nachher Versand, Testing, ganz viel Testing. Wir testen wahnsinnig viel bei uns, damit wir auch wirklich, also wenn wir einen sehr hohen Qualitätsanspruch haben, damit wir auch wirklich die richtigen Informationen, die richtigen Inhalte an die richtigen Kunden verschicken. Bis hinten raus dann eben Versand und danach Reporting. Und diese Prozessverantwortung liegt bei uns. Wir haben auch viele Einzelschritte dazwischen, die teilweise bei uns liegen, teilweise in anderen Teams. Und damit ist eigentlich jeder Newsletter eine Teamarbeit. Wir hatten es mal ausgerechnet, durch, ein Kollege hat es mal gemacht, durch 30 Hände geht jeder Newsletter bei uns insgesamt, mit Partnern und Agenturen zusammen. Also eine riesige Teamleitung.
Eine riesen Komplexität, da kommen wir gleich noch zu. Das schreit ja quasi nach Automatisierung sowieso und nach KI-Support auch. Da freue ich mich gleich schon drauf. Hallo Jonas, erzähl du uns, wer du bist und was dich antreibt. Ja, genau. Und dann kommen wir ja später dann auch gleich zu Möbel Martin.
Ja, gerne. Jonas Bastian, ich bin 44 Jahre alt. Wir haben im Grunde, kann man sagen, seit 20 Jahren jetzt in unterschiedlichen Funktionen im Bereich Marketing, Digitalisierung beschäftigt. Gestartet bin ich eigentlich mal 5 Jahre in der Beratung, damals noch, sag mal, universitär angesiedelt am Institut und auch viele Konsumgüterunternehmen oder auch IT-Unternehmen für den Handel beraten. Jetzt die letzten 10 Jahre war ich dann in Digitalunternehmen tätig. Cosmos Direct ist da ein Name, der relativ bekannt sein dürfte, als digitale Versicherung dort als Vorreiter. Und ja, habe da eigentlich den ganzen Digitalisierungsprozess damals miterlebt. Jetzt noch 3 Jahre dann in dem B2B-Bereich und jetzt seit 3 Jahren bei Möbel Martin. Und genau, begleite hier die komplette Digitalisierungsjourney. Wir kommen eher noch aus dem stationären Bereich ursprünglich und sind jetzt dabei, halt genau so auf ein Omnichannel-Modell zu gehen. Und vielleicht ein bisschen der Unterschied zu Olaf, ich glaube, ihr seid viel weiter, was so Analytik angeht und halt dieses Thema wirklich mal in aller Exzellenz zu spielen, sowas wie Newsletter. Bei mir geht es eigentlich um den Komplettbereich, also Marketing, Digitalisierung, Online-Marketing, E-Commerce. Das heißt, von der Kreation der ganzen Werbemittel, also aller Kanäle, ja, bis hin halt auch klassische E-Commerce, Online-Marketing-Themen, Newsletter-Themen, sind wir eigentlich mit allem befasst. Und deshalb haben wir halt auch natürlich relativ viele Einsatzgebiete, wo bei uns KI dann zum Einsatz kommen kann und auch heute schon zum Einsatz kommt.
Was wir jetzt machen wollen, auch für alle, die zuhören, wir wollen jetzt einmal diese beiden Use Cases ein Stück weit separat besprechen, weil die ja auch sehr unterschiedlich sind. Bin auch gespannt, was ihr dann voneinander sozusagen haltet, wo ihr so steht. Ihr kennt euren Use Case ja gegenseitig noch nicht. Jonas, lass uns mal mit dir anfangen. Du bist ja jetzt seit 3 Jahren bei Möbel Martin. Das war, rechne ja nach der Corona-Zeit. Du erzähltest auch im Vorgespräch, dass ihr nicht so richtig von der Corona-Krise profitieren konntet. Es gab ja Profiteure, ihr gehörtet nicht dazu. Und dass auch, ich sag mal, der Druck auf das Thema Digitalisierung und Digital Business, E-Commerce ein Stück weit aus der Situation heraus gekommen ist. Kannst du uns damit auf die Reise nehmen und ein paar Insights dazu geben, wie du dann auch an die Sache rangegangen bist?
Ja, gerne. Also ich war jetzt auch vor den 3 Jahren schon so ein bisschen, wir sind ein familiengeführtes Unternehmen, auch mit der Familie Martin da im Austausch, habe so ein bisschen, ich sag mal, offen ein bisschen auch zu Digitalthemen und Strategiethemen. Ich mit denen ausgetauscht, beraten. Hier kannte ich den Case schon gut vorher, wusste, auf was ich mich einlasse in dem Sinne. Corona, ja, jeder sagt dann, ja, euch muss ja glänzend gehen oder ging es da sicher glänzend, weil jeder hat ja irgendwie Homeoffice eingerichtet, ja, das eigene Heim besinnt, ja, also zwangsläufig, ja, man konnte ja sonst kein Geld ausgeben.
Das habe ich genannt, ne? Das war.
Ja, genau. Ja. Genau. Also für Auto und Urlaub und so musste man nichts ausgeben, weil das konnte man eh nicht benutzen oder wahrnehmen. Ja, aber natürlich haben davon die echt ja sehr stark digitalisierten Unternehmen deutlich stärker profitiert oder halt auch Unternehmen, ich sag mal wie IKEA, ja, die jetzt ein sehr standardisiertes Sortiment haben, ja, dass man ganz einfach auch digital vertreiben kann, die in der Digitalisierung einfach schon deutlich weiter sind. Und wir sind eher noch ein traditionelles Einzelhandelsunternehmen zu dem Zeitpunkt gewesen. Wir haben 8 Häuser, also im Südwesten von Deutschland. Wir spielen da Französisch-Luxemburger Markt, Saarland, Rheinland-Pfalz, die Ecke, ja, bis nach Hessen. Und heißt, unser Modell basiert eigentlich auch auf dem Kontakt zu den Kunden, aber für einen vergleichsweise, ne, kleinen Mittelständler, der dann aber trotzdem 3 Länder bespielt, ist das Ganze natürlich relativ komplex. Und unser Sortiment basiert da eigentlich auf einer hohen Frequenz auf der Fläche, weil wir haben sehr große Häuser bis zu 45.000 Quadratmeter. Ja, und da braucht man natürlich eine gute Frequenz. Heißt, wenn man sich jetzt sehr stark nur auf Terminvereinbarung konzentriert, das geht online super, ja, so ein kleines Küchenstudio, ja, oder halt, wenn man halt sehr digital ist und ein eher, ja, vielleicht eher als Einstiegssortiment auch hat, dann ist das ein bisschen einfacher und dann konnte man auch deutlich stärker profitieren von Corona. Wir kamen ganz gut durch, ja, aber dann kam, als ich hier angetreten bin, vor 3 Jahren genau halt der Ukraine-Krieg, ja, die Ukraine-Krise und das hat natürlich nochmal weitere Herausforderungen. Ach, jeder weiß, das ist eine Inflation. Man will endlich mal Urlaub machen und das ganze Thema, das Geld geht ein bisschen woanders und deswegen eine klare Herausforderung und die gehen wir konstruktiv an, indem wir ja die Prozesse in Ordnung bringen, Digitalisierung vorantreiben und halt schauen, wie wir unsere Komplexität auch gegriffen kriegen. Ja.
Okay, was heißt das konkret? Magst du, also konnte man ja gar nichts kaufen, beziehungsweise wo steht ihr jetzt nach 3 Jahren?
Genau, also vor 5, 6 Jahren gab es quasi noch gar nichts. Da hat man so einen Shop mit so einem Art Schaufenster gemacht und dann ging Corona los. Dann hieß es ja, gut, das muss man jetzt alles auch kaufbar machen. Das haben die Kollegen dann auch sehr schnell und pragmatisch umgesetzt. Und jetzt vor 3 Jahren, wir haben jetzt letztendlich unseren Shop einmal gelauncht, weil wir sagen, jetzt wir bauen unseren IT-Stack jetzt so auf, dass wir halt ein Omnichannel-Modell abdecken können. Da sind wir auch mitten dabei, jetzt sage ich gleich vorneweg, ne, aber ja, Mitte des Jahres jetzt relaunched, erweitern jetzt gerade nochmal so dieses ganze CRM-Thema, gehen da auf ein modernes System, um dann halt ja auch voll nutzen zu können. Ja, aber was kann man in der Zwischenzeit schon machen? Und das zeichnet vielleicht meinen Case auch aus, dass er nicht jetzt nur für ein Unternehmen ist, das schon super gut aufgestellt ist, sondern wir haben auch noch ganz viele klassische Herausforderungen, auch im Printbereich. Ja? Also Möbelbranche macht immer noch einiges an Beilagen, digital und klassisch per Print. Wir haben ein Portfolio mit 45.000 Produkten, zig Millionen Produktvarianten. Wenn man jetzt mal so an ein konfigurierbares Sofa denkt oder an eine Küche und so weiter. Denn die Herausforderung ist einfach, wie handle ich da meine Stammdaten? Wie generiere ich überhaupt Produktbilder? Wir haben Produkte, die sich auch sehr stark über die Optik verkaufen. Ja, wie kann ich das dem Kunden schmackhaft machen? Und wie kann ich es auch jetzt mal im ersten Schritt auf bestimmte Personas oder Sinusmilieus oder mit was auch immer man arbeitet, ja, personalisieren? Und im nächsten Schritt vielleicht sogar individualisieren, ja, dass die einzelnen Personen dann noch einzelne Bilder bekommt. Und der erste Case für uns ist einfach, genau diese Produktbilder aufzubauen. Und das funktioniert erstmal super. Also eine Herausforderung, einfach die ganzen Formatanpassungen.
Und welche Tools setzt ihr da ein? Also du hast dann direkt entschieden, als die KI-Modelle zugänglich wurden, die KI einzusetzen.
Genau.
Wie hast du damit angefangen?
Also das Banalste, brauche ich glaube jetzt nicht so stark darauf einzugehen, ist eigentlich ChatGPT, das nutzt man seit eine Woche auf dem Markt ist, ja, natürlich in Pro-Version, dass man das Datenschutzthemen da auch mit abgedeckt hat und so. Das betrifft vor allem unseren PR-Bereich, SEO-Team, ja, und halt auch generell Online-Redaktion. Und ansonsten die Photoshop-KI ist natürlich bei uns auch im Einsatz. Also das ist halt super, um einfach Bilder so anzustricken, ja, Formatveränderungen, wenn man so den Hintergrund verlängern muss und so weiter, das ist sehr, sehr schnell. Und darüber hinaus gibt dann ist es vielleicht auch ein bisschen mein Learning, ne? Das sind halt diese Standard-Tools, das wird jeder überall benutzen müssen, aus meiner Sicht. Ja. Ne? Das ist so ein Bestandteil von Microsoft Office dann auch, oder jeder hat das halt dann im Einsatz. Und daneben gibt es dann natürlich Spezialtools, die halt spezialisiert auf eine Branche oder ein Einsatzgebiet antrainiert sind. Ja, und wir nutzen da Presti heißt das, das ist ein französisches Startup, die auf Produktfotografie im Möbelbereich spezialisiert sind, um halt so Lifestyle-Images zu erstellen. Und das ist einfach auch so ein, letztendlich browserbasiert, kann man da direkt eigentlich loslegen. Das setzen wir halt ein. Und wichtig aber auch, wir gehen nicht, das jetzt dann nicht nur auf einen Partner, sondern wir haben noch 2 weitere Lösungen, die wir gerade aktuell im Test haben, die dann ein bisschen mehr so als gemanagte Lösungen sind. Also die nutzen KI, aber machen das so ein bisschen als Full Service wie eine Agentur. Ja. Und die challengen wir jetzt natürlich gerade gegen das, was wir quasi ja mit eigenen Mitteln, mit eigenem Prompting dann einsetzen. Genau. So, das ist so der Kreativbereich. Und was bei uns auch im Test ist, das wird, also wir treffen jetzt gerade eine Produktentscheidung, dann ja Anfang nächsten Jahres, nächsten Jahr live gehen zu können. Das sind halt dann nochmal E-Commerce-Anwendungen. Da alles, was dem Kunden eigentlich die Entscheidung erleichtert. Also das sind so Lösungen wie so, man kennt das ja von E-Commerce, so Shop Similar, dass man ähnliche Produkte angezeigt bekommt oder Cross-Selling, Rico-Engines, die vergleichbare Produkte anbieten. Und das Schöne halt hier halt KI-basiert. Das heißt, die KI hat quasi eine Ästhetik antrainiert bekommen und kann auf der Basis dann ja ästhetisch ähnliche Sofas oder einen Teppich passend zu einem Sofa, eine Leuchte passend zu einem Sofa anbieten, sodass der Kunde da quasi seinen Lifestyle über eine KI passend sich zusammenbauen kann. Und das ist halt, je größer das Sortiment ist, ja, je spannender ist es aus meiner Sicht.
Ja, das ist mega spannend. Kannst du was dazu sagen, was ihr an, also Art Effizienzgewinn, kann man das betiteln, weiß ich jetzt nicht, benennen, aber vor allen Dingen Konfigurationsvarianten, du sprachst das ja schon an, die sind ja unfassbar groß bei euch. Wie viel mehr ihr jetzt abdecken könnt über eine KI? Kann man alle Möglichkeiten abdecken? Wie kann ich mir das vorstellen?
Ja, also für uns, also wir sind noch nicht so weit, dass wir auf den Knopf drücken und das durchläuft, ja. Also wir sind aktuell halt noch an dem Punkt, wo ich sage, wir machen es ähnlich wie vorher vom Prozess her. Der Mitarbeiter setzt es um, also steuert es, weil wir halt auch die Qualitätssicherung brauchen und so, ja. Aber ja, ich denke auch im nächsten Jahr, nächsten zwei Jahren wird es einen Übergang geben zu einem vollautomatisierten Prozess. Dazu sollte sich halt ein bisschen stabilisiert haben, weil ich habe eben gesagt, wir nutzen Dinge, ganz konkret, Doing. Haben aber immer noch zwei, drei weitere, die wir auch testen, um mal zu schauen, ja, was setzt sich da durch, weil die Entwicklung so schnell geht. Und der einzelne Mitarbeiter, die einzelne Mitarbeiterin, kann man trotzdem sagen, ist Faktor bis zu 100, also 100 mal so viele Bildbearbeitungen möglich, heute schon. Und später in einer vollautomatisierten Variante wird es dann noch schneller gehen. Und es hängt hauptsächlich damit zusammen, dass wir bei Fotos das heute noch relativ aufwendig maskieren, ja, müssen, um dann umzufärben oder halt andere Stoffe draufzubauen und so weiter. Und dort, wo die KI das schon schafft, das geht nicht bei allen Produkten heute, ja, da hat man dann diesen Effekt im Grunde, ja. Anstatt dass man jetzt eine Stunde braucht, ja, ist es unter einer Minute. Ja. Und das natürlich ermöglicht uns ganz neue Geschäftstätigkeiten.
Und kann ich das denn unterscheiden? Wie hoch ist die Qualität? Kann ich sehen, welche Bilder jetzt von euren Produkten mit KI generiert wurden und welche geshootet wurden?
Ja, das ist schwer zu sagen. Also wir nutzen es unter anderem vor allem deshalb ein, weil wir die Qualität, die werbliche Qualität der Produkte der KI heute schon als besser einschätzen. Die funktionieren auch schon besser. Ja? Das hängt einfach damit zusammen, dass wir natürlich auch viele mittelständische Hersteller und Lieferanten haben, die jetzt nicht jetzt wie ein, sag mal, Nike oder ein Adidas shooten, ja, sondern halt, gerade was Lifestyle und Image-Aspekte angeht, da nicht so gut aufgestellt sind. Es gibt im Möbelbereich wenige starke Marken. Die starken Marken, die haben auch ein Top-Shooting, also bei denen nutzt man eigentlich nicht die KI. Aber so fast so Eigenmarkenprodukte, ja, oder von kleineren Herstellern, dort gehen wir oft vom Freisteller aus, bauen dann ein Lifestyle-Image über KI auf, ja, um das Shooting zu ersparen. Und das nutzen wir dann sowohl in Printbeilagen oder halt auch für Online-Kampagnen. Und die Bilder funktionieren besser. Das ist ein ästhetischer Gewinn. Und wir sind jetzt noch nicht so, dass noch nicht an dem Punkt, dass die komplette kritische Masse abdeckt, ja, unsere Außenwirkung sehr stark dominiert. Aber ich gehe fest davon aus, dass es halt auch für die Marke und die Marke Deutsch nach vorne bringen wird, weil wir damit ja auch einen Look vereinheitlichen können.
Ja, Wahnsinn. Und ihr könnt ja jetzt mehr Konfigurationsvarianten anbieten, sage ich mal, online oder möglicherweise auch in Broschüren, ja, andere Welten und so weiter. Hat das direkten Einfluss auf den Verkauf? Also auf kann man da einen Zusammenhang herstellen? Könnte man das?
Ja, also jetzt ist wie wieder die Position von einem mittelständischen Unternehmen, ja. Das ist eigentlich unser größter Wettbewerbsnachteil, der auch noch vorliegt, ja, aber wo wir aus meiner Sicht schnell aufholen können jetzt, nämlich, dass wir dieses Riesenportfolio nicht komplett digital darstellen können. Und das sind andere einfach weiter. Die haben das oft mit Manpower erschlagen in der Vergangenheit, natürlich teilweise mit Systemen, aber einfach über Masse oder selbst geshootet oder sich Scanner aufgebaut, ja, Produkte 3D zu digitalisieren auf der Fläche. Ja, das heißt, ein Sofa wird dann abgebaut, umgebaut, ne, in ein Fotostudio gebracht, ne, dann dort aufwendig geshootet, das geht nach Fernost, dort wird digitalisiert, ein 3D-Modell gemacht und daraus werden dann halt Bilder gerendert, ja, oder Lifestyle-Images erstellt. So, und heute reicht quasi ein normales Foto, ne, das ich freistelle, weil die KI immer in der passenden Perspektive das Surrounding bauen kann und sogar Accessoires dort platzieren kann. Heißt, ja, also das ist für uns eine Riesenchance aufzuholen und ja, Möbel werden stark über Inspiration gekauft, das hat großen Impact. Also die Produkte, die so aufbereitet auf der Webseite sind, die werden auch stationär stärker nachgefragt, das sehen wir jetzt schon.
Das soll ich dich dann Drive to POS, wie man so schön sagt.
Genau, ja, Drive to Store ist für uns auf jeden Fall eine wichtige Mechanik. Ja, das ist halt so. Wir haben, aber das hängt ja auch damit zusammen, dass wir nicht als Digitalunternehmen gestartet sind, sondern vom Stationären kommen. Und heißt, wir haben halt viele Komplexitäten drin, die man jetzt als Startup im E-Commerce so gar nicht, also die würde man vermeiden. Ja, zum Beispiel, ja.
Das, ich finde das total spannend. Du sagst, KI ist eine Chance für euch als Mittelständler aufzuholen, also mitzuhalten, mit den Großen aufzuschließen, mit den Großen. Gab es denn intern viele Diskussionen? War auch, ich sag mal, Angst dabei oder Respekt? Oder war gleich klar, nee, wir machen das jetzt, das ist unsere Chance? Das finde ich nochmal spannend. Kannst du was dazu sagen?
Ja, also es gab natürlich gleich das Thema auch mit Datenschutzbeauftragten und so weiter. Wir haben so eine kleine KI-Richtlinie dann auch uns erstellen lassen, ja, von Juristen, damit dann auch soweit klar ist, dass man eine Arbeitsanweisung hat und halt auf gewisse Risiken hinweisen kann. Das betrifft vor allem auch, also die Bildrechte-Thematik, ja, haben wir geklärt und das ganze Thema personenbezogene Daten, weil ja, wenn man jetzt keine abgesicherten Varianten verwendet, jemand theoretisch diese, also Lerndaten zurückrechnen könnte, ja, und wenn die KI halt auf Basis der eigenen Eingabe weiterlernen, dann ist das kann das ein Thema sein. Also das war so ein bisschen eine der Bedenken, aber das hat bei uns jetzt keine Riesenrolle gespielt. Wir sind jetzt noch nicht jetzt mit Gesundheitsdaten unterwegs oder Finanzdaten oder so, ja, sondern das ist auch vergleichsweise harmlos bei unserer Branche. Dann gab es durchaus schon so ein bisschen Sorge bei unseren Mediengestalterinnen, ja, Grafikdesignerinnen, so ungefähr ersetzt das mich irgendwann mal, ja. Aber da würde ich sagen, das hat dann viel schneller in Freude umgeschlagen, so Freude am Arbeiten und dass man sieht, wie schnell man vorankommt. Ja, das waren so Themen. Ne? Ansonsten bei uns erstaunlich wenig Vorbehalte. Alle waren eigentlich happy, sobald sie es einsetzen konnten. Da war mein Team relativ experimentierfreudig.
Kannst du, ehrlich gesagt haben wir das jetzt nicht abgesprochen, aber kannst du was sagen über die Investitionen, die ihr getätigt habt? Also vielleicht auch nicht quantitativ, aber qualitativ. War das jetzt ein großer Aufwand auch auf der Budgetseite, auf der Investitionsseite oder konntet ihr es aus dem Marketingbudget finanzieren?
Ja, also im Prinzip für mich eigentlich gar kein Aufwand, gar kein Budget. Das sind ja die Toolkosten im Grunde, ja, die sind total überschaubar. Ja. Die spezialisierten Tools, die kosten dann vielleicht mal 10.000 Euro im Jahr. Und das wiegt sich natürlich sehr, sehr schnell auf. Ja, also da kann ich ja vielleicht ein Shooting von bezahlen, also ein kleines Shooting, ne, wenn ich ein paar Möbel shoote will. So. Aber das ist eine brutale Einsparung. Also wir machen einfach Dinge, die uns vorher zu teuer waren, die machen wir jetzt. Die haben wir halt vorher dann nicht gemacht. Also vorher war das Thema oft gesagt, ja, wir müssen jetzt mal shooten, ne, oder bauen uns ein Studio oder was auch immer. Wir haben das alles evaluiert. Genau in dem Prozess kam eigentlich die KI in ein Reifestadium, dass wir sie einsetzen konnten. Und wir haben dann alles gestoppt in dem anderen Bereich und haben uns jetzt auf die KI konzentriert und werden halt nur noch wirklich echte Image-Kampagnen oder wenn wir mit People arbeiten und so Videos, na, das shooten wir weiterhin, das machen wir, aber dieser ganze Produktbereich wird damit eigentlich abgedeckt. Ja, wir haben alle anderen Themen gestoppt, auch mit Agenturen, was Produktshootings angeht. Also von daher eine Riesenkosteneinsparung, ja.
Ja, okay, und damit konnte ich die Investition sowieso tätigen. Ja, das ist eher wahnsinnig. Olaf, wie hört sich das für dich an? Du kommst jetzt aus dem Bereich des E-Mail-Marketings, da sprechen wir gleich drüber, aber spontaner Eindruck.
Ich fand, was Jonas, was du gerade gesagt hast, total spannend. Es ist nicht, dass es, also es ist auch zum Teil natürlich, dass es alte Kosten einspart oder setzt, aber vor allem dieses, wir machen jetzt Dinge, die wir vorher nicht machen könnten. Das finde ich halt eine Mega-Chance für ganz viele Unternehmen. Ne? Davor denkt man sich, ah ja, das könnten wir mal machen, aber das ist viel zu teuer, da brauche ich ein Shooting, muss ich auf eine Insel fahren und sonst was. Und jetzt kann man sich das halt dann zusammenbauen. Und das finde ich die große Chance, gerade eben auch für den Mittelstand, aber auch für größere Firmen natürlich, die ja auch auf die Kosten gucken müssen und jetzt nicht unbedingt unbegrenzt Budgets haben, gerade für solche Fotoshootings. Das ist für uns, wie gesagt, ja, hatten wir im Vorgespräch gesagt, nicht unbedingt ein Thema, aber eben für Firmen, die viel mit Bildern, eigenen Bildern arbeiten, glaube ich, eine Mega-Chance, einfach Dinge zu tun, ja, die man sonst halt nicht machen würde und wo man dann darauf verzichten würde. Es nimmt nicht unbedingt was weg, sondern es ermöglicht.
Dein Use Case, da geht es ja um große Komplexität. Du hast ja gerade schon von den 750 Kampagnen gesprochen, um die wirklich komplexen Prozesse. Ist schon Wahnsinn. Ich weiß noch, wir sprachen auch drüber, vor ein paar Jahren hat man noch gesagt, naja, E-Mail-Marketing, das wird sich ja auch überholen. Irgendwann gibt es das nicht mehr. Jetzt ist immer noch da. Ist hoch erfolgreich.
Ist lange nicht tot.
Ist lange nicht tot. Nee, genau. Es ist immer noch da. Ich sage mal, vor allen Dingen durch den, jetzt ja schon vor vielen Jahren, Durchbruch des mobilen Kanals. Das hat ja E-Mail-Marketing nochmal so einen Push gegeben, weil ich ja keinen Backlog in meiner Inbox hatte, sondern eigentlich ja immer up to date bin und auch deswegen die Newsletter lese, ne? So mal an der Bushaltestelle im Zug und so weiter. Das heißt, auch euch wird mir das nicht wegnehmen, man würde das nie abschalten, weil es ja so erfolgreich ist. So, wie habt ihr denn jetzt KI eingesetzt? Ganz andere Situation, hochkomplexe Situation. Prozesse musst du uns wahrscheinlich nochmal abholen, um dann auch diese Komplexität nochmal besser zu verstehen. Ganz anders als bei Jonas, ja, gefühlt, Jonas, du hast einfach mal gemacht. Er war ja auch ein Stück weit eine Lücke. Das ist bei dir ja ganz anders. Wenn du jetzt reingehst in diese Prozesse, da darf ja nichts schief gehen.
Genau, das ist der Punkt. Wir sagen immer, wir operieren in einem offenen Herzen, wenn wir irgendwas verändern bei uns, weil wir dann einfach sagen, okay, wir testen oder wir überlegen uns was und versuchen das dann umzusetzen. Aber im laufenden Betrieb, E-Mail-Marketing ist für uns ein ganz wichtiger Bestandteil in unserem Geschäft, auch für unsere Kunden natürlich. Die bekommen über 1 Milliarde Mails, die wir verschicken im Jahr. Darüber kriegen die Kunden eben ihre neuen Coupons, ihre Angebote von unseren Partnern. Das ist für die Kunden wichtig, das ist für uns, für die Partner wichtig, für uns natürlich ein wichtiges Geschäftsbestandteil. Das können wir nicht, das dürfen wir nicht gefährden, das muss weiterlaufen. Wir haben einen sehr komplexen Prozess, viele, viele Hände, durch die das geht, sehr viel manuelle Schritte tatsächlich auch noch, weil sie einfach unheimlich schwer zu standardisieren sind bei dieser Fülle an Partnern, Partneranforderungen, Wünschen, verschiedene Formaten und so weiter, auch die verschiedenen Versandtage über die Woche verteilt, Selektionsläufe, die aufeinander abgestimmt werden müssen, wann läuft was, wann ist welche Selektion, das dauert ja immer alles seine Zeit. Da kann man nicht so eben mal sagen, wir bauen jetzt da einfach mal ein komplett neues Tool hin und dann macht es das alleine. Deswegen haben wir uns mal geguckt, können wir denn bei uns, wir in unserem Marketing, E-Mail-Marketing-Team, KI einsetzen, vor einem Jahr oder anderthalb Jahren, fast zwei sind es jetzt ja schon, als es losging mit dem Hype, haben wir natürlich auch gesagt, Mensch, ein spannendes Thema, gucken wir doch mal, wo können wir das denn einsetzen. Bilderstellung haben wir uns natürlich überlegt, aber die ist halt sehr, sehr uneinheitlich bei uns, weil jeder Partner andere Vorstellungen hat. Wir haben bei uns ein CI innerhalb unserer Newsletter, geben aber auch dem Partner relativ viele Freiheiten in diesem Rahmen, die Flächen, die er bei uns bucht, zu gestalten. Und das dann zu automatisieren von uns aus für die verschiedenen Partner und ihren Anforderungen, das erscheint uns im ersten Schritt zumindest als sehr, sehr hohen Schritt.
Hätte eigentlich auf der Hand gelegen, ne? Hätte ich wenden können, bevor ich dich kennengelernt habe, dass vor allen Dingen die Inhalte automatisiert und KI unterstützt produziert werden.
Gucken wir uns auch auf jeden Fall weiterhin noch an, ist auch ein richtiger Punkt bestimmt. Wahrscheinlich werden wir es nicht auf einmal, sondern eher in Schritten dann machen, von Format zu Format, dass wir irgendwo gucken, wo können wir was vereinheitlichen, aber es ist eben ein dickes Brett, sag ich mal. Wir wollten natürlich auch gucken, wir wollten ja lernen, also so wie alle am Anfang, jeder ist gehypt, jeder will ausprobieren. Was macht man denn da? Und dann haben wir uns so auf das einfachste der Content-Piece praktisch in einem Newsletter geeinigt erstmal und uns das anzugucken, ist die Betreffzeile. Die hat einen Impact auf die Öffnung der Mail. Gerade wie du gesagt hast, man steht an der Bushaltestelle und scrollt durch seine Inbox und gerade 200 Newsletter irgendwie über Nacht gekriegt. Da muss man dann natürlich irgendwie auffallen, also ist die wahnsinnig wichtig. Und da haben wir gesagt, gucken wir doch mal, können wir nicht die Betreffzeile erstellen darüber. Gut, das ist erstmal kein Hexenwerk, dann gibt man dann bei ChatGPT ein, erstellen wir eine Betreffzeile für Newsletter mit den und den Inhalten und dann spuckt der da 10 Stück aus, die wir dann testen. Wir testen immer alle im Live-Test, also im Pre-Test praktisch vor dem Hauptversand und haben geguckt, was passiert. Haben die auch gegen die von der Agentur, die getexteten, getestet und haben gesagt, ja, okay, ist jetzt noch nicht so überzeugend, weil das ist halt einfach irgendwie mal textet, der textet halt jemand anders, ist eine KI. Wie sollen wir da jetzt irgendwie eine Optimierung rauskriegen?
Wenn ihr das nächste Mal live bei unseren Experten-Roundtables mit dabei sein wollt, schaut mal auf digitalkonferenz.net vorbei. Dort findet ihr immer das Programm unserer aktuellen Digitalkonferenz.
Und dann haben wir uns überlegt, ja, eigentlich wollen wir, wir haben ja eine Menge Daten, wir haben ja die ganzen Ergebnisse, also wie gesagt, 700 Kampagnen bei den ganzen Standalone-Maßnahmen, auf die wir uns erstmal fokussiert haben, machen wir einen Pre-Test am Anfang mit 3-4 verschiedenen Betreffzeilen, die wir gegeneinander laufen lassen und gucken dann schon mal, wie sind da die Öffnungsraten und die beste wird dann eben automatisiert verschickt. Diese Daten haben wir uns dann schon mal gesammelt. Das war ein bisschen Kleinarbeit, übervolle Kleinarbeit, die ganzen zusammenzusuchen aus der vergangenen Zeit praktisch. Wir haben uns erstmal ein halbes Jahr, dann ein ganzes Jahr zurück angeguckt, das alles sortiert in der Excel-Liste und das dann strukturiert nach Partnern, nach den jeweiligen Inhalten, so ein bisschen
anderes. Alles fokussiert auf die Betreffzeile oder auch den Inhalt inkludiert? Oder waren das jetzt Daten, also, die wirklich nur auf die Betreffzeile abdecken?
Die Daten gehen nur auf die Betreffzeile, aber wir haben uns den Inhalt angeguckt. Also soll keine Ahnung, Aral beispielsweise, was wird da angeboten? Geht es um den Shop im Aral, das Zusatzeinkauf gibt, oder geht es um die Tankfüllung? Das haben wir auch mit noch dann aufgenommen, diese Daten, aber eben erstmal in Handarbeit. Und dann haben wir die Betreffzeilen unterteilt, kategorisiert, unter Kategorien gebildet, ach, Betreffzeile enthält ein Emoji oder nicht. Enthält eine Emotion, also ist irgendwie emotional gestaltet oder eher neutral. Ja. Ist von welchem Partner natürlich, ist dann spannend dabei. Enthält eine Incentivierung, eine konkrete, also 5-fach Punkte auf die Tankfüllung. Oder steht da einfach nur viele extra Punkte für deinen Einkauf bei Decathlon? Ist das als Frage gestaltet oder als Aufforderung, ein Ausrufezeichen oder einfach ganz neutral? Deine neuen Coupons sind da. Und dann haben wir Kategorien gebildet, verschiedene Eigenschaften dann festgelegt und so praktisch alle Betreffzeilen versehen mit diesen Informationen. Und ja. Wenn wir jetzt einen Prompt erstellen wollen für eine neue Betreffzeile, dann gehen wir erst in diese Liste, das ist letztlich eine Excel-Liste, lassen einen VBA-Code drüber laufen, dem wir dann sagen, gib mir eine Betreffzeile für den Partner Decathlon, bei dem es 500 extra Punkte gibt. Und dann geht dieser VBA-Code durch, guckt sich die letzten Betreffzeilen von Decathlon an und schaut nach, was waren denn die besten Elemente? Also welche Elemente waren denn bei den bestperformenden Betreffzeilen enthalten? Emoji, ja, nein und so weiter. Und spuckt dann einen Prompt aus, den wir dann wiederum in das KI-Tool eingeben können. Und damit haben wir dann, ohne dass wir die Daten im KI
also noch nicht, laden müssen, das wäre ja perspektivisch wahrscheinlich der Fall. Ne?
Das ist der perspektivisch dann, das sind dann jetzt die nächsten Schritte. Aber das ist das, womit wir bisher arbeiten. Also wir müssen keine Daten hochladen, anonymisieren das im Moment auch noch. Also schreiben auch keine Partnernamen rein und nicht unsere Namen rein. Ich als Verhalten. Aber können dann eben auf die bisherige Performance ausbauen und damit einen besseren Prompt erstellen. Und da haben wir dann gesehen, dass sich dann das Blatt auch gewandelt hat, in dem Test gegenüber den handgetexteten Betreffzeilen, dass dann wirklich wir die Nase vorhaben mit unserer KI. Und das hat richtig Spaß gemacht.
Also der Prompt wurde sozusagen gespeist aus der Historie und aus den historischen Daten. Ne?
Genau.
So habt ihr den Prompt entwickelt. Jetzt genau. Ist natürlich, wenn das schon so erfolgreich ist auf der Hand, wahrscheinlich ist der Plan, dass ihr dann eine ganze KI damit trainiert, damit ihr das dann im Grunde automatisieren könnt.
Das ist auf jeden Fall der Plan dann für das nächste Jahr oder die nächsten Jahre, dass wir das auch mehr noch automatisieren können. Im Moment ist es auch noch viel Handarbeit. Da sitzen dann Praktikantinnen mit dabei, die von Hand erstmal diese Daten erfassen.
Ja.
Ist einer, der drückt dann auf den Knopf und gibt es raus, das geht recht schnell, aber trotzdem ist noch viel Handarbeit. Wir wollen das natürlich dann alles noch vereinfachen und dann eben auch genau diese ganzen historischen Daten einfacher verarbeiten. Aber für diesen ersten Schritt, und das fand total ich halt cool, das spannend, da ist es eigentlich eine mega Idee gewesen, genau. Also ich jetzt loben zu wollen, das hat mein Team gemacht. Ich habe
mal gesagt, mach mal.
Und das hat uns da einfach auch dieses Ausprobieren, dieses Learning, ne, weil du auch vorhin gefragt hast, wie ist es so angekommen? Und da ist natürlich auch viel Skepsis erstmal dabei, ersetzt mich das irgendwann. Aber da war so viel Enthusiasmus dann auch bei den Kollegen, auch in den anderen Bereichen. Also jeder testet hier gerade und probiert irgendwas aus.
Und wie viel besser waren denn die Texte von der KI und wie viel besser waren die Öffnungsraten?
Also wir hatten am Anfang gesagt, da haben wir so also 30% etwa gewinnt die KI und 70% gewinnt die Texte ran, als wir mit angefangen hatten. Und jetzt hat sich das ziemlich gut gedreht und so in Prozentpunkten, das ist immer ganz unterschiedlich, das hängt immer ganz stark von Selektion und von den Inhalten und von der Zielgruppe natürlich ab, die da angesprochen wird. Aber so 3-4 Prozentpunkte in der Öffnungsrate sind dann schon normal. Bei diesem Pre-Test vor allem von den anderen. Und das ist ja schon mal einiges. Also wenn mindestens 300.000, aber oft auch im Millionenbereich im Newsletter raus, da sind das schon eine ganze Menge.
Ja. Jonas, ich bin mir sicher, du hast auch mitgeschrieben und wirst es auch gleich umsetzen bei deinem.
Ich finde es super spannend, weil wir gerade unser Tool wechseln. Ja, wir gehen auf Salesforce, was Newsletter-Marketing angeht. Und von daher, ein Case, den wir gerne mal ausprobieren. Wahrscheinlich nicht in den ersten 14 Tagen, aber wenn wir halt ein paar Daten haben auf den neuen Themen, weil wir auch insgesamt ausbauen, ne, Inspirationsnewsletter deutlich stärker machen werden, dann passt das schon. Passt das sehr gut, ja. Finde ich ein klasse Case.
Bei den Daten tun wir uns natürlich leicht durch die Größe eines des Multipartner-Systems. Das hat natürlich jemand mit einer einzelnen Firma nicht. Wir haben vielen Partner, wir haben wahnsinnig viele Newsletter, auch große Versandmengen immer, da kann man schnell testen. Also das ist natürlich jetzt ein besonderer Vorteil, den man da schon mal hat. Aber trotzdem, also einfach sammeln, ausprobieren, viel verschicken. Gerade diese Pre-Tests bringen dann halt immer schon mal gleich 4 Ergebnisse und nicht nur ein Ergebnis. Und damit haben wir uns dann schnell eine Datenbasis aufbauen können.
Ja, auch schönes Beispiel dafür, dass es fängt am Ende ja mal mit dem Datenpool an. Ich brauche gute Daten, aus denen ich was machen kann. Ohne Daten wird es natürlich schwierig.
Ohne Daten
wird es halt einfach nichts. Thema Personalisierung und Empfehlung, das finde ich nochmal spannend. Wo steht ihr da? Also ihr macht ja auch Produktempfehlungen, Olaf, ich weiß nicht, Jonas, ob ihr auf der Webseite schon mit Personalisierung arbeiten könnt und personalisierten Empfehlungen. Aber da liegt es natürlich auch auf der Hand, Automatisierung beziehungsweise natürlich eine Intelligenz mit einzusetzen.
Genau, also zwei Sätze. Bei uns ist es noch relativ rudimentär. Ich meine, man hat ja das klassische bereits angeschaut, ne? Und solche Themen, Retargeting-Sachen, die natürlich schon auf dem Klickverhalten basieren, ne? Das ist klar. Ja. Aber deswegen machen wir ja gerade auch das CRM-Projekt, um dann halt auch das bisherige Kaufverhalten und Stilpräferenzen und so weiter, also insgesamt so mal so Predictions zu machen, was könnte denn noch gefallen, nicht, dass das schon angeklickt wurde. Ne? Und das, ja, aber das sind Themen, die für nächstes Jahr konkret anstehen. Wir haben da auch zwei oder auch deutsche Anbieter, die KI-basiert Recommendations ausspielen. Und wir werden natürlich auch die Salesforce-Rekurs da testen und dann mal gucken, was sich durchsetzt.
Ja, spannend. Bei dir, Olaf?
Ja, natürlich. Das ist ja so unser Kerngeschäft, irgendwie, dass wir halt sehr genug wissen, genau wissen oder sehr genau, sehr viel wissen von unseren Kunden, was sie kaufen, wo sie kaufen. Je nachdem, was wir eben von den Partnern auch als Information zurückgespielt bekommen, können wir dann ganz gut da schon sagen, okay, der Kunde interessiert sich halt für eine bestimmte Warengruppe oder ist in bestimmten Segmenten drin oder in bestimmten fällt in bestimmte Scorings, die wir dann wieder nutzen können. Was wir eben machen, noch nicht im Newsletter-Bereich, das kommt jetzt aber als nächstes im Mobile Push, haben wir das jetzt angefangen, dass wir errechnen, welches Angebot hat für welchen Kunden die höchstmögliche Kaufwahrscheinlichkeit oder das Interessenswahrscheinlichkeit, dass wir das schon automatisiert haben. Ja, das war auch ein Riesenschritt, weil Mobile Push ist zwar nicht ganz so komplex wie Newsletter, aber trotzdem unser System auch. Und da konnten wir dann eben das mit einbauen, dass wir sagen, wir streuen es nicht einfach nur raus, sondern wir suchen schon dann für das Angebot wirklich die richtigen Kunden raus. Also wir kommen da von dem Angebot her, wir haben ein Angebot, 5-fach Punkte bei Mediamarkt oder bei unserem Partner, viel Affiliate natürlich, denn gerade im Mobile-Push-Bereich sind viele Themen, die man online kaufen kann. Und dann gucken wir, für welche Kunden ist das relevanteste Angebot und danach verschicken wir dann. Und damit können wir dann sehr viel schneller, automatisierter verschicken und auch sehr viel zielgerichteter. Was eben so personalisierte Angebote angeht.
Ja. Gab es irgendwas auch diese Reise für euch, was euch besonders erstaunt hat oder wo ihr auch besonders, ich sag mal, Sorge hattet jetzt, als ihr eure Use Cases gestartet habt oder mitten in der Umsetzung schon wart?
Jonas oder ich?
Ja, beide. Also was mir Sorge bereitet hat oder?
Oder gab es das in einer anderen Richtung, was sich wahnsinnig positiv überrascht hat?
Ja, also was mich super positiv überrascht hat, ist, dass die Leute einfach losgelegt haben. Ja, also so dieses, dieses Spielerische. Ja, ja, und cool. Das geht halt. Also da bin ich halt froh, ne? Ich hatte ja vorhin gesagt, 6,5 Jahre Versicherung auf dem Buckel, da ist das halt viel kritischer, ja, wenn man dann so, das muss alles dreifach rechtlich geprüft werden. Und das ist viel kritischer, als wenn man jetzt mal einfach ja, Imagebilder oder ne, Inspirationsbilder und so weiter erzeugt, ja. Was mich halt super positiv überrascht hat, dass die Leute sich darauf eingelassen haben, dass wie schnell die Entwicklung geht, das habe ich ein bisschen unterschätzt, weil es ist oft ja klassisch, man lässt das mal machen, dann hat die Person auf einmal 6 oder 7 Finger, da belächelt man das Ganze und dann kennt man das so von früher, dann dauert das mal noch 5, 6 Jahre, ne, bis das mal einen Schritt nach vorne macht. Ja, ist ja so, ne? Und dann erzählt dann die, ja, gerade so, man kennt es von alten IT-Lösungen, dann kriegt man 10 Jahre lang erzählt, ja, das kommt dann bald, im nächsten Release ist das drin, ne? Und das ist hier halt komplett anders gelaufen, ja. Das ist dann einfach quartärlich, ach, das solche Schritte nach vorne gemacht, wenn man sich so Midjourney anguckt, wie realistisch da die auch People-Bilder mittlerweile sind, dass man Avatare von sich machen kann. Ja, man könnte im Grunde Passfotos von sich erstellen, ja. Ich würde es nicht empfehlen, aber ist ja technisch möglich. Ja, und das ist schon irre, ne? Und das ist natürlich toll. Aber es liefert auch konkrete Ergebnisse, weil es jetzt nicht es ist für mich kein Hype, ne, sondern es ist einfach da, es ist gekommen, um zu bleiben. Es ist ein bisschen wie die Erfindung des Smartphones, so wie auch das Internet, ja. Das wird in unseren Alltag Einzug halten und im beruflichen Alltag sowieso.
Das heißt, ins Metaverse wärst du nicht gegangen?
Nee, ich sag mal, Endphase meines Studiums war dann Second Life damals und ich musste herzlich lachen, als uns Second Life als Metaverse nochmal verkauft wurde. Ja. Auch genauso aus wie vor 20 Jahren. Also das war, da hätte ich wirklich keinen Euro drauf gesetzt und bisher ja. kam es ja auch nicht. Ja. Ja. Aber KI ist halt, also für mich ist es eigentlich eine Beleidigung für KI, wenn man es mit Metaverse vergleicht. Sagen wir, das eine ist wirklich so ein aufgebauschter Marketing-Hype. Natürlich wird es auch irgendwie, ne, Virtual Reality, das wird immer weiter, wird es da Lösungen geben, ne, aber jetzt nicht vielleicht in der Form, wie es uns da präsentiert wurde. Ja, aber KI ist was anderes.
Oder was sagst du dazu?
Also Second Life kann ich mich auch erinnern. Wir haben damals, da war ich glaube ich bei Red Blue gerade und haben dann im Team auch viel ausprobiert, aber haben auch ganz schnell festgestellt, also richtig der Bringer ist es nicht. Sorge, weil du nach den Sorgen gefragt hattest, Sorgen waren es eigentlich nicht. Natürlich waren Sorgen in den Teams überall, das hat man natürlich bemerkt, auch es kommt was Neues, das ersetzt uns dann. Wir haben ja eine Inhouse-Agentur auch, die Kollegen haben sich natürlich auch dann gefragt, ja, was macht das jetzt mit uns? Dann haben die aber selber auch angefangen, ganz viel zu testen und auszuprobieren und sich da auch Wege überlegt, wie sie das einsetzen können. Und dann ist es auch, wie du es auch gesagt hast, Jonas, dann ist da plötzlich so eine Begeisterung. Mensch, das erleichtert uns vieles. Das hilft uns hier, diese immer mehr steigenden Anforderungen jeden Tag und die vielen Tasks, die man hat, besser abzuarbeiten und zu erledigen. Also hat sich das nach meinem Gefühl zumindest deutlich gewandelt, diese Sorge, die da am Anfang war. Das rechtliche Thema ist natürlich da. Da gab es auch bei uns ganz schnell von Anfang an dann auch oder relativ schnell dann Richtlinien. Wir gehören ja zu American Express, das ist ein Finance-Unternehmen, die haben nochmal ganz andere regulatorische Vorschriften und Regeln, die nicht nur sie selber, sondern eben auch alle Töchter, alle Tochterunternehmen befolgen müssen. Da gibt es halt auch diverse Dinge, die wir halt einhalten müssen, gerade was halt Weitergabe von irgendwelchen Informationen angeht natürlich. Aber wenn man sich daran hält, dann ist es eigentlich, also was wir natürlich tun, also wenn man sich dann daran hält, wenn man die weiß, dann hat man da richtig schöne Spielwiese, weil das auch bei uns extrem gefördert wird oder sogar erwartet wird von der Geschäftsführung aus, dass wir uns damit beschäftigen und dass wir gucken, wo können wir uns Komplexität bei uns abbauen, wo können wir diesen vielen manuellen Schritte dann uns erleichtern. Also man bekommt die Möglichkeit, also es gibt auch viel Austausch dazu im Haus, bereichsübergreifend und das ist wahnsinnig faszinierend, was man auch mal sieht, was die anderen da so machen, wer alles sich überhaupt damit beschäftigt im Haus. Also in allen möglichen Bereichen, sei es die Kunden, die den Kundenservice, Callcenter betreuen, die MAFO-Abteilung, die diversen IT- und Product-Abteilungen natürlich, Entwicklungsabteilungen, Marketing, alle beschäftigen sich mit unterschiedlichen Ansätzen, mit KI. Also da ist eine wahnsinnige Dynamik drin. Alle gucken eben natürlich, wo können wir uns irgendwo Teilschritte, irgendwie unsere Arbeit erleichtern, ob es jetzt interne Prozesse einfach nur sind, wo man sagt, ja, diese Protokollerstellung testen wir auch gerade, die bei Copilot jetzt mitgekommen ist, oder dass man irgendwelche generativen Dinge macht, irgendwelche Bilder, Texte, sonst was erstellt. Also die Sorge war am Anfang auf jeden Fall da, Nur die Sorgen waren da im Haus, die sind aber nach meinem Gefühl sehr stark zurückgegangen und es ist wirklich viel Enthusiasmus dabei.
Na toll. Also ich finde es ja auch eine wahnsinnig tolle Zeit, ne? Wie spannend. Neben all den Themen, die noch nicht geklärt sind, finde ich es aber einfach großartig, dass es viele gibt, die einfach loslegen. Ne? Was glaubt denn ihr, wo es so hingeht, die Reise auch, was die Zusammenarbeit mit Agenturen angeht? Ich war am Montag auf einer anderen Konferenz, da war das großes Thema. Was heißt das denn eigentlich in der Zukunft für die Zusammenarbeit mit Agenturen? Braucht man eine Agentur oder braucht man nur noch eine Software? Liegt die Software dann eher bei der Agentur und bedient sie oder bedient ihr die? Inhouse-Agentur hast du angesprochen. Wie seht ihr das? Also mal anfangen. Oder Jonas, ja, genau, gerne. Egal. Ich könnte dich nicht sehen. Nee, fang an. Gerne.
Okay, sorry. Ja, also ich glaube, das müssen natürlich die Agentur beantworten auch, ja. Weil ich meine, da sind wir ja ein bisschen in der Position, dass die uns anbieten, den Mehrwert einfach hinterlegen müssen, den sie da haben. Und ich habe halt schon, ja, so ein, zwei Shootings dann mal präsentiert bekommen. Und das hatte ich ja eingangs gesagt, ne? Das sind halt dann Faktoren 10 oder 100, die man dann günstiger ist mit der KI. Das heißt, da wird es für uns jetzt schwer jetzt, ja, um sowas zu verkaufen. Aber die werden, denke ich, kreativ genug sein, um auch zu schauen, wo werden sie schneller unterwegs. Also ich kenne halt die Diskussion dahingehend, dass die natürlich schauen, bisher haben sie nach Stunde abgerechnet oft, ja. Und das manche Dinge lassen sich halt einfach mittlerweile in 2 Minuten erledigen. Also Personas aufzubauen oder sowas, dafür kann ich ja nicht mehr 2 Tage für Workshops abrechnen. Ja?
Ja.
Das geht halt einfach heute viel, viel schneller. Ja. So, und genauso halt, ne, die Masse an Bildern. Ich denke, wenn es jetzt um Exzellenz geht, ne, wenn es um starke Emotionalität geht, um Uniqueness geht, dann glaube ich schon, dass halt das, was mit der KI zu machen ist, auch schnell zu kopieren ist. Glaube ich schon, dass da auch leistungsstarke Agenturen Wege finden werden, ne? Emotionalisierung von der Marke und so, um sich da weiter einen Mehrwert zu bieten. Und ansonsten glaube ich, dass Agenturen halt sehr, sehr viele also speziell trainierte KIs einsetzen und anbieten werden, um halt grundlegende Probleme auch der Datenaufbereitung zu lösen. Ja, also dieses ganze Thema für uns halt Stammdaten ist immer noch ein Riesenthema. Ja, ja. Also aus Bildern Stammdaten zu generieren, aus Bildern Produktbeschreibungen zu generieren. All das kann eine KI, sie kann sehr, sehr gut Bilder beschreiben und das kann man heute schon einsetzen und ich glaube, dass Agenturen, was sie früher nicht so gern gemacht haben, halt stärker auch in diese skalierbaren Geschäftsmodelle denken müssen, als es früher der Fall war. Früher hat man lieber gesagt, man hat 3 Großkunden, mit denen man 1 Million umsetzt, ja, und macht da super tolle High-End-Shootings und Kampagnen und so weiter. Und ich glaube, es geht mehr um skalierbare Geschäftsmodelle auch bei denen.
Ich glaube, es ist ja auch eine gute Chance, über neue Vergütungsmodelle zu sprechen. Wenn jetzt das FTE-Modell an seine Grenzen kommt, da steckt ja eine riesen Chance drin. Dann müssen die Agenturen eigentlich fürs Werk und für den Wert, den sie stiften, bezahlt werden. Seht ihr das? Wie siehst du das, Jonas?
Wäre auf jeden Fall ein guter Ansatz oder halt einfach auch performancebasiert. Ne? Also dass man halt wirklich sagt, man legt ein bisschen die Leistung offen, ja, was dann bei rumkommt, ne? Und man partizipiert daran ans Werk oder Stückzahl oder wie auch immer, ja, das sind auch Modelle, nach denen wir auch teilweise schon arbeiten. Aber jetzt reden wir ja ein bisschen über die Zukunft. Ne? Ich glaube, die nächsten 3, 4, 5 Jahre ist natürlich auch ein riesen Beratungsbedarf da für das Thema. Also jetzt, weil wir haben jetzt ja viel um Ausprobieren und mal machen gesprochen. Der zweite Schritt ist ja wirklich, Geschäftsmodelle umzubauen, ja, und diese neuen Möglichkeiten zu nutzen und Geschäftsprozesse wirklich voll zu automatisieren und dahin zu kommen, überhaupt noch auch mal eine Strategie sich zu überlegen, ja, und was bedeutet das überhaupt für mich, ja, wie sieht denn die Möbelbranche in 10 Jahren aus, ja, das, da sehe ich einen enormen Bedarf auf der Beratungsseite und halt neue Ideen dazu entwickeln, wo Agenturen sich auch gut einbringen können, weil sie halt sehr kreativ sind in aller Regel.
Absolut, Kreativität spielt ja, glaube ich, wird zum Differenziator wieder viel mehr, weil die Umsetzung zur Hygiene wird, ein Stück weit. Ich sehe gerade, da ist eine Frage aus den von den Zuhörern. Zwischen all den Möglichkeiten und Tools verliert man leicht den Überblick. Nach welchen Kriterien priorisiert ihr eure KI-Projekte? Olaf, kannst du was zu sagen?
Also ich habe bei mir im Team, wir haben 2 Projekte. Das eine eben, das wir uns selber gesucht haben, das mussten wir jetzt nicht priorisieren. Wir haben einfach gesagt, wir wollen das mal ausprobieren. Der Kollege, den ich dazu dann angesprochen hatte, der war Feuer und Flamme, hatte das eigentlich selber auch schon vorgeschlagen und hat es dann eben als Teil seiner Aufgaben mit aufgenommen. Natürlich müssen wir dann andere Projekte entsprechend dann rundherum priorisieren, das stimmt. Aber das hatte schon einen gewissen Stellenwert, weil wir einfach da auch schnell gucken wollten, bringt uns das wirklich was, also hilft uns das was. Also es war schon sagen wir mal, nicht top, aber zumindest hoch priorisiert. Das zweite Thema, da sind wir gerade dabei, dass wir dann doch auch Teile der Newsletter-Erstellung automatisieren, zumindest von einfachen Newslettern und mit KI-Unterstützung machen. Das hat auch eine hohe Priorität, weil wir damit einfach sehen, dass wir damit dann auch Kosten sparen können, externe Kosten sparen können. Also ja, beide sind hoch priorisiert. Ich glaube, viele sind, aber laufen auch so mit im Haus, wie ich sehe. Also das sind dann auch viele Liebhaberprojekte. So war unsere, was ich vorgestellt hatte mit dem Betreffzeilen, das war auch anfangs so ein bisschen so ein Liebhaberprojekt. Also der Kollege hat sich da wahnsinnig viel reingehängt und das dann auch so privat noch weitergetrieben, weil er da einfach Lust drauf hatte. Das kriege ich auch an verschiedenen Ecken so mit. Teilweise sind das immer noch Sachen, die halt, wo sich jemand Gedanken macht, da könnte man was machen, das könnte man optimieren, ich mache das mal eben. Und dann wird es vorgestellt und dann wird es dann erst auch dann höher priorisiert, wenn man sieht, der erste Proof of Concept, der zeigt schon gute Ergebnisse, jetzt machen wir da ein richtiges Projekt draus. Also es ist so eine Mischung. Insgesamt hat es aber eine hohe Priorität bei uns, das Thema KI. Mhm. Wie gesagt, es gibt einen großen Austausch. Wir haben so Brownback-Sessions, wo man sich so alle so 4-6 Wochen zusammentrifft. Jeder, der irgendwas dazu macht, kann was vortragen, was kann was einbringen. Wir lernen voneinander. Wir stellen auch immer wieder fest, dort arbeiten wir verschiedene Leute an ähnlichen Themen, wo wir dann Synergien schaffen können.
Ja.
Also es hat auf jeden Fall eine Priorität. Aber man muss es natürlich immer gegen andere Themen auch noch priorisieren, das ist klar.
Also was ich auch viel mitbekomme, auch in den Gesprächen, die wir mit unseren Kunden haben, dass es oftmals auch vom Procurement getrieben wird. So nach dem Motto, da gibt es doch jetzt diese KI-Tools, können wir doch Budgets, aber können wir Budget einsparen.
Klar, also, und dann ist es gleich wieder.
Ja. So.
Oder wenn es mehr Umsatz bringt, also wenn es irgendwie umsatzrelevant oder kostenrelevant ist, klar, dann hat es auf jeden Fall auch nochmal eine andere Priorität, als wenn es Arbeitsschritte vereinfacht. Aber auch das ist wahnsinnig wichtig, weil das ja auch wieder Geld ist.
Was am Ende auch Geld spart, genau. Hast du eine Priorisierung vorgenommen, Jonas, bevor ihr angefangen habt, oder hast du einfach mal losgelegt?
Also ich habe eigentlich zwei Einflugwege. Das eine, was über die Mitarbeiter kommt, also die ChatGPT wollten ja auch direkt selbst mal ausprobieren. Also einfach, weil da dieser interne Change dann viel einfacher, ja, weil die Lust drauf haben, das zu machen, also für so bottom-up quasi getrieben. Das war ChatGPT ist da ein gutes Beispiel dafür. Ansonsten schaue ich mir halt relativ viel an, weil ich halt wirklich für diese kundenseitige Digitalisierung ja auch mit zuständig bin, einfach bei uns. Das heißt, ich mache relativ viele so Elevator-Pitches dann und suche dort priorisiert danach, was meine Probleme sind. Ne? Also wir kennen ja unsere Pain-Points der Digitalisierung. Wir haben halt einfach Punkte, wo wir wissen, dass wir mit der Manpower eigentlich nie ans Ende kommen, ja, nie schaffen, das alles händisch aufzubauen. Und dort suchen wir halt gezielt nach Tools und dabei, das spielt für uns schon das Stück weiß so ein bisschen so, ich sag mal, dass es kulturell ganz gut passt, weil es so um Ästhetik geht, ja. Also die sind anders angelernt, jetzt vielleicht für den asiatischen oder nordamerikanischen Markt als für den europäischen Markt. Und generell dieses Thema Branchenfokus. Also wir nutzen am Ende kommt uns bei uns meistens Tools, die so in Fashion und Interior Schwerpunkt auch haben, die dann bei uns zum Einsatz kommen. Also deswegen, also ich aber das da gibt's auch genug, ne, weil es halt ein tolles Anwendungsfeld ist und von daher nutzen wir gerne Tools, wo man auch mal bei dem einen oder anderen Wettbewerber sogar schon Use Case dann live auf der Webseite sich anschauen kann, ne, die rücken dann bei uns auch meistens in den Fokus und das kann halt so wirklich ein bisschen helfen, weil ich finde, das ist wirklich was, da kann man einen Anbieter auch immer fragen, zeigt mir halt einfach mal konkrete Ergebnisse, ja. Da kommt man relativ schnell ein Gefühl dafür, ob man da jetzt mit Entwicklungsarbeit leistet, also Gegenbeispiel ist zum Beispiel Google, ja, mit denen, Google und Amazon, mit denen hat man auch viele Gespräche. Und die sagen, wir können alles. Glaube ich denen auch. Aber sozusagen, die wollen dann ein Entwicklungsprojekt aufsetzen und einen Testcase entwickeln und so weiter und so weiter. Dafür sind wir zu klein, das dauert uns viel zu lang. Ja, wir wollen ein Tool, das schnell Ergebnisse liefert.
Das verstehe ich total. Die letzten Minuten würde ich gerne dafür nutzen, dass ihr mal ja, jemand, der jetzt zuhört und denkt, oh Gott, wo fange ich denn an? Und eigentlich hätte ich schon längst und es gibt so viele Chancen, aber bei uns im Unternehmen gibt es so viele Hürden. Wie fängt man am besten an? Habt ihr einen Tipp? Olaf, hast du einen Tipp?
Ausprobieren. Erstmal privat ausprobieren vielleicht. Einfach sich damit vertraut machen. Also wenn man noch gar nicht reingekommen ist, einfach sich mit dem Thema vertraut machen. Einfach ChatGPT oder Gemini oder irgendwas ausprobieren und gucken. Und für alle möglichen Anwendungsfälle für sich privat vielleicht erstmal. Das ist so das Erste, dass man sich vertraut macht. So haben wir zumindest vor anderthalb Jahren angefangen. Und dann, also ich finde es ganz wichtig, dass man einfach überlegt, dass man sich Ziele setzt. Und man sagt, okay, wir wollen hier bestimmte Dinge ausprobieren und erreichen und wollen wissen, ob uns das was bringt. Es gibt ja, wir haben verschiedene Ziele oder es sollte uns in verschiedenen Bereichen helfen können oder einem davon. Entweder So werden wir schneller dadurch. Also die Vorlaufzeit unserer Newsletter, erinnert euch Komplexität und so, da ist natürlich auch die Zeit, wenn wir die verkürzen. Weil das ist für alle, gerade für die Partner, die wollen möglichst nah dran sein am Versanddatum natürlich mit der Angebot. Also können wir die Vorlaufzeit verkürzen. Das ist das eine, wenn wir schneller. Das zweite ist, sparen wir uns irgendwo Kosten oder Arbeitsaufwand, intern oder extern. Und das dritte ist, können wir die Performance verbessern. Also das sind so unsere drei primären Schritte, die wir uns im Newsletter-Team uns überlegt hatten. Und wenn wir da sagen, okay, ich probiere mal was aus, ich teste das und gucke, hilft es mir an einer dieser drei Stellschrauben, dann setze ich es fort. Und dann aber auch sagen, okay, bringt uns da nichts, jetzt probieren wir noch was anderes aus. Das muss man, glaube ich, sich auch klar vornehmen, dass wir sagen, okay, wir testen es auch ein bisschen länger meinetwegen, aber irgendwann machen wir einen Cut und sagen, okay, was hat es jetzt gebracht, wollen wir es fortsetzen oder fokussieren wir auf was anderes. Und man kann sich auch sehr schnell verrennen, glaube ich, mit diesem Thema, wie bei allen neuen Hypes, die es irgendwo gibt, dass man einfach klar sagt, okay, wir probieren es eine Weile aus, aber wenn wir feststellen, das ist zwar nett, aber wir kriegen es genauso gut auch mit dem anderen Weg hin und vielleicht sogar günstiger, dann eben nur Grenze ziehen und was anderes machen.
Okay, du sagst, man soll bei den Zielen anfangen. Jetzt habt ihr nicht so das Thema mit Daten. Also ihr habt ganz viele Daten, wollte ich damit sagen. Könnte man auch damit anfangen zu gucken, wo habe ich denn auch qualitativ hochwertige Daten? Wo habe ich einen Datenpool und was kann ich damit anfangen? Wäre das auch ein Weg, deiner Meinung nach?
Absolut, natürlich. Also erstmal sich angucken, was haben wir denn? Das ist gut, da tun wir es, wie gesagt, ja schon ein bisschen leichter bei uns.
Ja, genau.
Da haben wir natürlich dann auch geguckt, ja, was haben wir denn schon? Und natürlich haben wir viele Daten über die Performance unserer Newsletter von Öffnungsraten, Klickraten, Melderaten und so weiter. Klar, wenn man die Daten erstmal nicht hat, dann ist das vielleicht der erste Schritt, dass man habe ich irgendwo Daten oder kann ich auf was anderes aufbauen? Kann ich irgendwie auf aufbauen, dass es mir Bilder erstellt, dass es mir Texte erstellt oder so. Aber gar nicht jetzt auf bestimmte Daten, sondern einfach nur da erstmal kleine Schritte erleichtert. Das ist klar. Also wenn ich keine Daten habe, muss ich sie aufbauen oder andere Wege finden. Aber ich glaube, man kommt auf jeden Fall rein. Also wichtig ist, dass man einfach anfängt. Das ist eigentlich meine Erkenntnis gewesen.
Jonas, wie ist bei dir? Hast du einen Tipp?
Ja, also ich erstmal würde ich alles unterstreichen, was Olaf gesagt hat. Das sehe ich genauso. Man kann vielleicht drei Stufen unterscheiden. Das eine ist halt einfach mal ausprobieren und testen. Das würde ich auch immer am Anfang machen, also explizit im Marketing. Im zweiten Schritt dann gucken, wo kann man es dann jetzt professionalisieren? Also kann ich dann Prozesse komplett automatisieren, um halt dann immer dieses mal Händische dann abzulösen, noch einen Schritt weiter zu gehen. Und der dritte Punkt ist halt dieses Thema, welche Auswirkungen hat es wirklich auf mein Geschäftsmodell? Weil wenn halt Dinge 100-mal so schnell gehen, dann kann man vielleicht sich mal grundlegender Gedanken machen. Und das kann man vielleicht sogar in der frühen Phase, wenn man ein paar Erfahrungen gesammelt hat, wenn man ein Gefühl dafür bekommt, was das auslöst, ja, und was das wirklich kann, dass man mal einen Workshop mit dem Team macht und sich halt wirklich überlegt, was heißt das für uns in 5 Jahren? Ja, das auch gerne mal mit Management-Ebene mit einbeziehen, aber halt auch Leute, die damit schon gearbeitet haben, um dann halt zu sagen, ja, gibt es da vielleicht auch ein paar Punkte auf der strategischen Agenda, die wir im Blick behalten sollen, und geht es jetzt wirklich nur darum, Dinge schneller oder ein bisschen besser zu machen, oder hat das für uns ganz, ganz grundlegende Chancen, ja, ganz andere Dinge noch zu machen? Das finde ich eigentlich super spannend. Ja.
Was hast eure Inhaber auch mal an der KI gesetzt?
ja, schon. Wir sind jetzt so in der dritten Generation, das ist alles für mein Alter mit 40. Also da haben wir sind schon experimentierfreudig. Also das ist schon, schon spannend. Ja.
So, ich sehe Danilo, heißt das, wir sind am Ende. Also ja, wir müssen zum Schluss kommen. Nicht am Ende, wir fangen gerade erst an mit dem Thema. Also vielen Dank, Olaf und Jonas, wahnsinnig tolle Insights. Ich sehe schon mindestens drei LinkedIn-Posts, die ich daraus mache. Mal gucken.
Sehr gut.
Dankeschön. Vielen Dank für das Gespräch von meiner Seite.
Ja, vielen Dank. Spaß gemacht.
Das war der Marketingbörse-Podcast mit einem Mitschnitt der Digitalkonferenz Marketing Automation Trends vom November 2024. Es diskutierten Franziska von Lewinsky, Managing Partner bei Observatory, Jonas Bastian, Bereichsleiter Marketing und Digital Business bei Möbel Martin und Olaf Briese, Head of Digital Direct Marketing bei Payback. Danke fürs Zuhören und gerne das nächste Mal live bei digitalkonferenz.net.